Ja, heute sitze ich hier mal in München am Siemens-Standort Neuperlach Süd, weil da hat nämlich der Manfred Langen seinen allerletzten Arbeitstag. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, Manfred.
Ja, danke schön, dass wir das hier an diesem denkwürdigen Tag organisiert bekommen haben, dass wir hier zusammensitzen und uns über das schöne Thema Wissensmanagement unterhalten.
Genau, du bist ja auch, gehörst wahrscheinlich zu den Leuten, die hier am allerlängsten mit dabei sind. Ich hatte ja schon mal Episoden gemacht mit dem Carsten, der ist, glaube ich, so 2,5 oder so eingestiegen, und vorher mit dem Josef. Da taucht ja auch in dem Artikel, den du mir vorne abgeschickt hast. Da ging es ja schon so in den Mitte 90er Jahren los. Da kommen wir auch gleich drauf. Aber ich habe gesehen, uns eint, dass du irgendwann mal was mit Elektrotechnik zu tun hattest. Du warst in Aachen, hast da studiert, hast die DIS gemacht. Die hat ja wahrscheinlich noch nicht Wissensmanagement als Thema. Womit hast du dich da denn beschäftigt?
Ja, da war ich an einem Institut für biomedizinische Technik und ich habe mich dafür interessiert, wie man User Interfaces baut für einen Arzt, der von einem Wissensmanagementsystem, nein, es war damals die KI-Welle, die es ja schon mal öfters gab, nicht nur heute, sondern gibt es ja eine längere Historie. Und in den 80er Jahren gab es auch eine Welle der künstlichen Intelligenz, damals mehr mit so Sprachen wie Prolog und Lisp. Und an dem Institut für biomedizinische Technik, da hatte man ein Anästhesie-Informationssystem gebaut und war jetzt im nächsten Schritt dabei, ein Expertenunterstützungssystem zu bauen, also die Vitalparameter, die im Informationssystem erfasst wurden, herzunehmen und mit bestimmten Regeln und Heuristiken dann Vorschläge zu machen für den Anästhesisten. Das war eben dieses Expertenunterstützungssystem. Und in diesem Projekt habe ich mitgearbeitet und das User Interface gebaut. Heute würde man sagen, das ist Explainable AI, was ich gemacht habe. Also es ging darum, die Entscheidungen des Systems nachvollziehbar zu machen für den Anästhesisten, der ja auch dann gerne wissen wollte, warum empfiehlt jetzt gerade das System dieses und jenes. Und das war ja eben ein Ergebnis von nachvollziehbaren Regeln und eben aktuellen Vitalparametern, also eine Möglichkeit, die man heute mit den Large Language Models in dem Sinne nicht mehr hat, weil das sind ja trainierte Netze, die im Einzelnen nicht mehr nachvollziehbar sind, während hingegen in der damaligen Technologie war das ja alles noch sehr algorithmisch und deswegen auch sehr gut nachvollziehbar, wie Ergebnisse zustande gekommen sind.
Und was hat dich dann hierher zu Siemens verschlagen? Also kommst du ursprünglich aus München, oder kamst du von bist nach Aachen gegangen zum Studieren, oder wie war der Weg hierher in den Süden?
Nein, ich kam aus Bonn und bin nach Aachen zum Studieren gegangen. Und das Thema User Interface Design war der Einstieg bei Siemens. Es wurde Anfang der 90er Jahre eine User Interface Gruppe in Erlangen neu aufgemacht. Es gab bereits eine in München, aber man hatte das Ziel, gerade in der Medizintechnik das Thema User Interfaces zu verbessern. Und ja, die zentrale Forschung und Entwicklung hat dann diese Gruppe aufgemacht, Leute gesucht und mich gefunden und war für mich natürlich auch eine tolle Möglichkeit in dem Fachgebiet, wo ich promoviert habe, also User Interfaces in der Medizin, dann weitermachen zu können. Thema Artificial Intelligence war damals nicht mehr, also Ende der 80er Jahre hörte diese Welle auf. Es
Der
kam die
KI-Winter.
sogenannte, genau, die Eiszeit, die KI-Eiszeit. Und aber das Thema User Interfaces war weiter relevant und eben auch für die Medizintechnik und kam dann in ein Projekt, wo es darum ging, die verschiedenen Modalitäten, also verschiedenen Möglichkeiten, Bilder zu generieren, Magnetresonanz, Computertomographie, Ultraschall, diese ganzen verschiedenen Verfahren hatten alle unterschiedliche User-Interface-Ansätze. Und die Idee war damals, das zu vereinheitlichen, auf eine gemeinsame Basis zu setzen, gemeinsamen Baukasten zu bauen an User-Interface-Elementen, so wie ich das auch in meiner Promotion schon gemacht hatte. Und insofern passte das sehr gut für den
Ja,
Einstieg
ich finde
bei
es auch von der
Siemens.
Denkweise eine gute Basis, User Interface, UX, weil man sozusagen immer Wissensmanagement als soziotechnische Dimension immer oder Disziplin immer an die Technik denkt, aber immer auch an den Menschen. Ne? Also man ist so isoliert davor, rein das als ein technisches Problem zu sehen. Ne? Ich sage so Stichwort Wissensdatenbanken, was viele ausprobiert haben, wo man so rein auf die Technik guckt. Ne? Das finde ich eigentlich ganz gut, ne, was als Hintergrund zu haben, was beide Seiten, beide Teilsysteme in Beziehung setzt.
Ja, und was auch eine gute Schule ist, wenn man eben bei den Benutzern nicht Techniker hat. Also in dem Fall war es so, Mediziner interdisziplinär, zum Teil Ärzte, zum Teil aber eben auch das Fachpersonal in der Klinik, was dann diese Systeme benutzen soll. Die sind ja keine studierten Informatiker. Und gut, die Anästhesisten sind noch mit die technikfreundlichsten Ärzte, wie ich dann im Klinikum gelernt habe, am aufgeschlossensten auch für neue Technologien. Insofern gelang es uns da, mit denen auch am besten interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Und das war auch sehr wichtig für diese Art von Projekt. Und ja, man lernt auch beim interdisziplinären Arbeiten von vornherein mal andere Sichten einzunehmen und eben auch ein bisschen weg von der Technik, mehr auf, was will ich denn eigentlich erreichen, zu gucken. Und das war sicher eine sehr hilfreiche Schule.
Und dann hast du in dem Artikel auch so verschiedene Phasen aufgemacht. Das geht so in den 90ern, Mitte der 90er los. Ja. Ab 2000, da kommt dann ein Kapitel, das du Boomphase überschrieben. Aber schauen wir erstmal auf diesen ersten Teil. Da tauchen ja auch noch andere Begriffe auf als Wissensmanagement. Ich habe immer rausgeschrieben, Knowledge-Based Business war ein Thema oder Knowledge-Flow-Management. Also wie waren das so die Anfangszeiten? Was war Stein des Anstoßes und wie hat sich das entwickelt?
Ja, Knowledge-Based Business ist tatsächlich einer der ersten Begriffe, die ich dann jetzt auch in meinen Archiven gefunden habe von den eigenen Unterlagen. Das war so ein Thema gewesen, wo man sich wirklich unternehmensweit damals bei Siemens Gedanken gemacht hat, wie wird das Geschäft in der Zukunft stärker aufbauend auf Wissen funktionieren? Gibt es da neue Geschäftsmodelle, die man sich vorstellen kann? Und ich arbeitete damals dann schon nicht mehr im Bereich User Interface Design, sondern im Innovationsfeld für Informations- und Kommunikationstechnik. Und da war es genau die Aufgabe, solche Strategien, solche Szenarien zu machen, wie sich da in Zukunft die Welt durch Informations- und Kommunikationstechnologien verändert, was es für neue Möglichkeiten gibt. Und wir hatten da eine Vision, Universal Personal Networking. Da waren die ganzen Dinge, die man mit iPhone und iPad dann erst sehr viel später realisiert hat, auf dem Papier schon mal alle ausgearbeitet. Also man hat jetzt Anfang der 90er noch nicht vom Internet gesprochen. Das war dann erst Ende der 90er stärker in den Köpfen der Leute. Aber ja, diese Szenarien Universal Personal Networking, die haben wir also auch schon Anfang der 90er Jahre gemacht. Und da war dann eben auch ein Aspekt, dieses Thema Knowledge-Based Business. Wie verändert sich auch durch solche Technologien dann das Geschäft in Zukunft? Was sind da neue Anwendungen, neue Geschäftsmodelle? Und so kam dieses Thema Knowledge-Based Business zustande. Das Thema Knowledge-Flow-Management, das ist aus einem Untertitel geklaut von einem Buch, das heißt Wissensgewinnt.
Na, Betty Zucker.
Genau, und da ist in meinem Archiv tatsächlich ein Artikel aus der Süddeutschen noch aufgetaucht, den ich abkopiert hatte. Und auch 1995, Titel Alter Wein in neuen Schläuchen. Also auch 1995, wo wir jetzt aus dem Rückblick heraus sagen würden, naja, das war sozusagen überhaupt der Anfang, dass es überhaupt losging mit dieser Wissensmanagement-Welle. Da stand dann in der Süddeutschen schon alter Wein in neuen Schläuchen. Und in gewisser Weise ist es natürlich berechtigt, weil das Thema Wissensmanagement, sage ich auch manchmal ganz gerne, ist so alt wie die Welt. Und dementsprechend gibt es da eine lange Tradition. Was wirklich neu war in den 90er Jahren, ist die Vernetzungstechnologie, die Kommunikationsendgeräte, dann eben das Internet. Und das war auch für mich aus dem Innovationsfeld heraus sozusagen der Antrieb zu sehen. Wissensmanagement an sich ist ein Thema, ja, da versucht man schon sehr lange irgendwie was zu erreichen und kriegt es irgendwie nie so richtig hin. Aber jetzt haben wir eigentlich die Technologie, die genau zu dem Thema passt, die den Austausch erleichtert, die einen weltweiten Austausch erleichtert. Verfügbarkeit ist da.
Also dass man sich so vom nicht hoch. Physischen Raum, jemand sitzt hier in München und jemand anders in Indien und man kann da hinfliegen, aber das ist aufwendig. Aber durch die virtuelle Technologie kommen sozusagen getrennte Orte und Wissenssilos näher zueinander.
Genau, die Vernetzung ermöglicht halt den besseren Austausch. Das ganze Thema IT bietet auch die Möglichkeit, Dinge nicht nur zu verschriftlichen, sondern auch mit dann den Suchtechnologien. Das waren ja auch die ersten großen Themen, Enterprise Search Engine, die Dinge wiederfindbar zu machen. Also das hat dann eben von der Technologie her doch einen sehr, sehr großen Hub und ein großes Potenzial für dieses an sich sehr alte Thema Wissensmanagement gebracht. Und das war eben in meinen Augen aus Sicht eines Innovationsmanagers dann der Hebel zu sagen, da müssen wir einfach mehr tun. Da müssen wir jetzt investieren. Das war ja eigentlich der Sinn der Sache, dass man sieht, was sind die Themen, wo man jetzt mal investieren muss, die langfristig eine Bedeutung haben.
Du schreibst halt im Artikel, quasi so gegen Ende der 90er Jahre haben sich dann auch noch andere Fraktionen, ich glaube Unternehmensplanung war eine, angefangen mit Wissensmanagement zu beschäftigen. Und dann kam so die Zeit mit Professor Probilla, wo das sozusagen dann auch in formalere Formen gegossen wird und Abteilungsform annimmt, was vorher eher Community- oder netzwerkartig organisiert war?
Ja, also man kann sagen, die ganzen Zentralabteilungen, also es hat doch einen Effekt, warum sie denn gut sind. Sie haben irgendwie heute ein schlechtes Image, aber wenn ich jetzt zurückblicke, waren es wirklich die Zentralabteilungen bei Siemens, die das Thema Wissensmanagement getrieben haben. Und das war dann sicherlich auch der Josef Hofer-Alfeis, der mehr so aus der Produktion- und Prozesse-Sicht in das Thema reinkam, aber auch zentrale Technik war. Und es war die Personalabteilung, die Zentrale, die sich dafür interessierte. Es war die zentrale Unternehmensplanung, die sich dafür interessierte. Und so kamen da auch die Abteilungen von unterschiedlichen Aspekten. Also war wieder dieser interdisziplinäre Charakter auch von Anfang an gegeben. Die haben sich dann natürlich gefragt, ja, super Thema. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Wir brauchen irgendwie ein Projekt und für ein Projekt brauchen wir immer Geld und das muss einem bewilligt werden. Und dafür muss man entsprechende Vorschläge machen. Aber auf diesen Weg hat man sich dann begeben. Man hatte sich zuerst informell organisiert, hat dann auch erste Community-Treffen gemacht und als man dann sah, aha, da kommen über 100 Leute zusammen, dann bekam das dann auch im Management schon eine gewisse Aufmerksamkeit. Und ja, mit dem Professor Privilla aus dem Zentralvorstand hat man dann tatsächlich auch jemanden gefunden, den das richtig interessierte und der ihn eingeladen hat und wissen wollte, ja, was ist es jetzt eigentlich genau und was kann man denn machen und wohin gehen wir bei dem Thema. Und es ging dann über eine Zeit und mehrere Treffen, wie das zum Konzern üblich ist, geht das ja nicht von heute auf morgen, sondern über Arbeitskreise und Arbeitstreffen. Aber den Weg sind wir gegangen und insofern erfolgreich gegangen, dass es dann auch eine zentrale CKM-Gruppe gab, die eingerichtet wurde, Corporate Knowledge Management in der CIO-Organisation dann angesiedelt. Und das waren am Anfang 5, später dann aufgebaut bis auf 10 Leute und ja, Josef Hofer-Alfeis war dann eben Teil dieser organisationalen CKM-Truppe. Und bei der zentralen Forschung und Entwicklung, da blieb das Thema dann auch als eine organisatorische, als ein Fachzentrum, so heißt es dann da. Und da hatten wir über viele Jahre das Fachzentrum für Knowledge Management und Business Transformation.
Und Fachzentrum heißt dann auch, taucht im Organigramm auf, sind Leute mit festen Stellen, gibt Budget, also so.
Genau. Das Finanzierungsmodell ist ein bisschen anders, während eben eine CIO-Organisation per Umlage in der Regel finanziert ist und sozusagen ein festes Budget so als Ganzes hat und dann gucken muss, wie teile ich das dann auf welche Dinge. So ist es dann bei der zentralen Forschung und Entwicklung, jedenfalls bei Siemens, so geregelt, dass jedes Thema oder jedes Fachzentrum eine bestimmte Finanzierungsstruktur erfüllen muss. Das heißt, es muss sich über interne Projekte refinanzieren, plus ein bestimmter Teil, der zentral für eben die Forschungsthemen ausgegeben werden kann, für die sich noch kein Geschäftsbereich interessiert. Aber den überwiegenden Teil muss man in der internen Projektverrechnung mit Geschäftsbereichen dann erwirtschaften.
Und dann habe ich so rausgelesen, also das Kapitel, was du mit dem Boom überschrieben hast, so 2000er Jahre, im Netz war das ja so die E-Business und E-Commerce-Zeit, ja, wo die Cebit floriert ist und wahnsinnig viel Geld und Partys in Frankfurt und ja auch ins Thema Portale eingestiegen seid. Also kann man da sagen, dass da so intern, dass ja eigentlich was im Internet passiert ist mit Portalen, Intranet-Portal, Employee-Portal, schreibst du, glaube ich, später dann Blogs, Wikis, dass sich das so, dass das so der technologische Strang war, der sich da dann entwickelt hat, was ihr gemacht habt.
Genau, wir haben natürlich immer die Strömung frühzeitig aufgenommen und geschaut, was kann aus dem Consumer-Bereich in den Unternehmenskontext übernommen werden und was muss man zusätzlich machen, damit das überhaupt funktionieren kann. Das sind ja dann doch ein bisschen andere Anforderungen, aber ja, der Trend war, dass solche Sachen eben erst im Internet aufgetaucht sind und dann geschaut wurde, wie kann man es ins Unternehmen übernehmen. Und ja, Portal war sicherlich eines der Themen. Also die Situation war ja erstmal sehr schön, dass es mit CKM eine Stelle gab, die Budget hatte und für Themen ausgeben konnte, für die wir uns interessierten. Das heißt, wir haben natürlich sehr viel mit denen zusammengearbeitet und konnten eben aufgrund des Budgets, was bei denen vorhanden sind, Dinge vorantreiben. Und ja, Unternehmensportal war ein Thema, was relativ früh angegangen wurde. So eine Art Yahoo Directory fürs Intranet haben wir gemacht, hieß dann ZMAP und war Teil des Unternehmensportals. Wir hatten da, das war Anfang der Nullerjahre, relativ bald über 100.000 Benutzer auf dem Employee-Portal. Also das war dann schon auch so ein Kondensationskeim, den man sich ja auch immer wünscht für Wissensmanagement, dass man da irgendwo einen Anlaufpunkt hat, den alle Leute kennen, wo dann auch die Enterprise Search beheimatet ist, die dann wiederum die Möglichkeit suchen und zu finden bereitstellt. Also das waren so die ersten größeren Projekte, die wir machen konnten. Dadurch, dass eben auch die Konstellation so war, dass es Budgets gab und die Themen auch eine Aufmerksamkeit hatten bis in den Vorstand.
Würdest du sagen, so ein Intranet-Portal spielt eine ähnliche Rolle wie so ein Marktplatz in der Stadt oder vielleicht eine Kantine an einem Standort? Dass man sagt, man hat so eine zentrale Anlaufstelle für alle weltweit. Wenn ich jetzt irgendetwas suche, wie ich im Internet zu Google gehe, gehe ich halt dann zu einer Enterprise-Search oder wenn ich suche, gibt es eine Community zu einem Thema, habe ich einen Katalog, wo ich nachschauen kann? Also, dass das so ein Global, der Marktplatz des Global Village ist?
Im Sinne von Anlaufpunkt, ja, kann man den Vergleich ziehen. Vom Sinne Sozial und Serendipity wahrscheinlich ist der Marktplatz wieder besser. Also, aber ja, man hat einen Anlaufpunkt, man weiß, wo gehe ich überhaupt hin, wenn ich was brauche. Und das war ja dann früher eher zum, ja, rumtelefonieren. Buchbinder-Wanninger war da ja immer das Beispiel. Man telefoniert rum und jeder verweist einen an einen anderen und so kann man dann den ganzen Tag verbringen. Also da ist natürlich das Unternehmensportal und die Suchmaschine der deutlich bessere und schnellere Ansatz und das hat dann, glaube ich, irgendwann auch jedem eingeleuchtet. Am Anfang wurde natürlich auch bei der Enterprise Search gefragt, ja, wie ist denn da der ROI und soll man das überhaupt machen? Also diese Bedenken, die gibt es, glaube ich, immer irgendwie von irgendwem. Selbst bei so Dingen wie einer Enterprise Search, wo jeder sagt, das ist da absolut No-Brainer. Natürlich braucht man sowas. Und ja, also ich denke, das war in der Anfangsphase dann auch so, dass man so viel dann gar nicht mehr argumentieren musste. Am Anfang schon, um überhaupt diese CKM-Stelle zu bekommen mit diesen 5 bis 10 Leuten. Da haben wir einige Zeit gebraucht und einen Anlauf. Ja, als sie einmal da war, ich habe es dann beschrieben, Boomphase, da lief es dann auch so ein bisschen von alleine und die Nachfrage war da, das Thema war auf allen Konferenzen das Thema schlechthin, also wie heute eigentlich AI, war damals Knowledge Management mal für eine gewisse Zeit lang das Thema schlechthin. Und insofern war diese Phase natürlich eine, wo man ganz viele Projekte hatte und dann auch nicht immer nachgefragt wurde, brauchen wir das denn jetzt überhaupt?
Und ihr habt ja dann, also technologisch kann man in dem Papier dann schön nachlesen, viel gemacht, Blogs, Wiki später, Technoweb ist schön die Geschichte drin, da gibt es glaube ich auch eine eigene Fallstudie irgendwo im Netz, wo die beschrieben ist und jetzt dann auch AI. Ich möchte so ein bisschen auf den Aspekt organisatorische Verankerung, also du hast geschrieben, ihr hattet jetzt dann eine Abteilung und dann ist dann euer Sponsor, der Professor Probilla, scheinbar recht überraschend verstorben. Und danach hat sich auch die Organisation geändert, indem er den Sponsor verloren hat. Wie war das? Wie hat sich das entwickelt danach?
Genau, es kam dann zu organisatorischen Veränderungen. Gut, die gibt's ja immer wieder, aber in dem Fall ging es dann sicherlich auch mit dieser Personalie zusammen und dass es eben nicht so weiter fortgeführt wurde, sondern dass Siemens von der IT her stärker auf Prozessmanagement, Prozesshaus, ARIS-Modellierung, solche Themen ausgerichtet wurde. Und an sich nicht schlecht und passte auch zu Wissensmanagement durchaus zusammen. Und der Josef Hofer-Alfeis hat auch versucht zu zeigen, ja Mensch, es gehört doch zusammen und
der hat da, glaube ich, auch diese Wissensmanagement-Prozesssystematik dann,
ja, genau,
also im Prozesshaus und, als KM-Prozess verankert, ne?
Ja, genau. Aber trotzdem, es ging nicht mehr so wirklich weiter. Auch solche Themen wie Community Management, die sehr stark von CKM unterstützt wurden zu der Zeit damals, die sind dann einfach untergegangen und deswegen war schon auch dieser Einschnitt, dass diese ja zentrale Anlaufstelle dann nicht mehr da war, das Budget dann auch nicht mehr da war, etwas, was zur Konsequenz hatte, dass das Thema dann schon so ein bisschen tiefer gehangen war und nicht mehr so vorangetrieben wurde, wie das vorher möglich war. Was natürlich weiter blieb, war das Fachzentrum für Wissensmanagement, in dem ich dann weiter auch gewesen bin. Und wir konnten uns jetzt auch nicht beklagen, dass wir keine Projekte mehr hatten. Wir waren jetzt auch nicht riesig. Es waren dann immer so zwischen 10 und 20 Leute. Und wir hatten dann eben auch das Glück, dass wir sozusagen die nächste Welle, wir sind dann in die nächste Welle reingewachsen, die dann mit dem Web 2.0 und Enterprise 2.0 anfing und dann auch die weiteren Plattformen letztlich, die wir gebaut haben, gebracht haben. Wir haben ja insgesamt 4 unternehmensweite Plattformen gebaut. Das alleine, finde ich schon, ist eine Wahnsinnsleistung. Also es fing an mit dem Unternehmensportal. Es ging dann eben weiter. Web 2.0 Blogosphere, im Wesentlichen Carsten Ehms als der Treiber schlechthin, der auch seine Diss darüber dann geschrieben hat. Dann kam die Wikisphere, die wir zum Glück gerettet haben.
Bis heute lebt, genau.
Und ja, lebt und gedeiht und sehr wichtig ist auch fürs Unternehmen. Und dann gab es eben das Technoweb 2.0, was auch über Jahre sehr erfolgreich war, wo auch keiner so richtig verstanden hat am Ende, warum wir das eigentlich nicht weitergemacht haben, weil es so erfolgreich war. Aber die Wikisphere ist am Ende die von den 4 Plattformen, die übrig geblieben.
Das liest man aus dem Text ja auch heraus, dieses Unverständnis. Also ich glaube, es gibt eine Fallstudie oder ein Paper von dir, wo ihr mal beschrieben habt, dass ihr da, also allein über diese Urgent Request Funktion, die es da gibt, in 3 Jahren nachweislich 100 Millionen Euro eingespart habt. Ist sowas dann, dass sowas nicht weitergeführt wird? Ist das Politik? Ist das Zufall? Ist das mutwillig? Also woran lag das in dem Fall?
Ja, also für mich war es jedenfalls ein ganz großer Lerneffekt, weil ich es eben am Anfang nicht verstanden habe, weil es ist ja immer alles auf ökonomische Dinge ausgerichtet. Ne? Wo ist der ROI? Ist ja eine der Lieblingsfragen. Und in dem Fall war es ja wirklich so, dass wir sehr schön den ROI nachweisen konnten. Natürlich nicht vorher, aber im Nachhinein geht es immer ganz gut. Ja. Und hatten da auch verschiedene Berechnungsverfahren und dass der Business Impact von diesem sogenannten Urgent Request war halt eine sehr naheliegende und sehr, sehr griffige, die man anwenden konnte. Und daher waren ja alle Argumente, wenn man jedenfalls diese ökonomischen an erste Stelle stellen würde, waren ja auf der Seite auf jeden Fall weitermachen. Und war aber dann eben nicht so. Da kam ich dann ins Grübeln. Ja, offensichtlich gibt es eben noch andere Prinzipien, die wichtiger sind als die ökonomischen. Und manchmal ist es vielleicht auch sogar nur Zufall. Also man muss da jetzt den großen Plan hinterwittern. Aber ja, das eine kann natürlich sein, Zufall, Umorganisation und irgendwie nicht aufgepasst, plötzlich irgendwas unter den Tisch gefallen. Das ist immer eine Erklärungsmöglichkeit in so einem großen Konzern und die andere ist eben Firmenpolitik. Irgendeiner wollte es aus irgendwelchen Gründen, die dann aber auch nicht unbedingt veröffentlicht werden, nicht mehr. Und dann wird es halt eben auch gestrichen. Das ist dann aber eben genauso wenig transparent wie der Zufall. Aber man kann schon davon ausgehen, ein Konzern und eigentlich jede Firma ist ja am Ende ein hierarchisches Gebilde. Und das ist ja letztlich das, was die Machtverteilung widerspiegelt. Der Obere darf andere Sachen entscheiden als der Untere. Und insofern ist, glaube ich, auch das Thema Wissensmanagement sehr stark vom Thema Macht und Entscheidung beeinflusst. Und das habe ich mir sicherlich in den ersten Jahren technologiebegeistert, wie ich war, gar nicht klar gemacht und habe dann danach sicherlich auch noch viele Jahre geglaubt, dieses ROI-Thema ist jetzt das Wichtigste und wenn du das auf deiner Seite hast, dann hast du safe. Gewonnen.
Ja.
Und am Ende war dann die Erkenntnis, na, es gibt eben auch noch andere Dinge, Faktoren, die daneben stehen und im Zweifelsfall auch noch wichtiger sein können.
Würdest du sagen, wenn man zu neuen Leuten Tipps mitgeben muss, was die organisatorische Verankerung angeht, es gibt oft so diese Unterscheidung Bottom-up, Graswurzelinitiative oder Top-down. Nonark hat mal einen schönen Artikel in den 80er Jahren geschrieben, der heißt, glaube ich, Middle-up-down-Management, wo er so die Idee hat, ne, man braucht eigentlich so Treiber, die schon Schulterklappen haben, die vielleicht was entscheiden können, die Budget haben und die müssen halt dieses sozusagen Graswurzel mitnehmen, Dinge nach unten treiben, den Nutzen stiften, aber gleichzeitig auch die Ankopplung an das Top-Management und das in die Pflicht nehmen. Also ist so ein Muster, ist das interessant oder was würdest du sagen, könnte man Leuten mitgeben, wie das Thema Wissensmanagement organisatorisch verankert sein sollte?
Ja, zumindest kann man sagen, das Muster, was bei uns eben in den 90er Jahren funktioniert hat, war genau das, zunächst graswurzelmäßig sich zu vernetzen, eine größere Zahl von Leuten zusammenzubringen, darüber einerseits mal die Konzepte zu schärfen, was man überhaupt will, aber auch über die Menge und die verschiedenen Aspekte, die man zusammenbringt, eine Aufmerksamkeit überhaupt im Unternehmen zu erzeugen. Und wenn dann im Management gesehen wird, oho, da ist ja was, da treffen sich über 100 Leute zum Thema Wissensmanagement. Interessant, in der Zeitung habe ich neulich auch was darüber gelesen. Mhm. Und jetzt haben die sogar ganz konkrete Ideen, was man da machen könnte, sollte oder müsste. Ja, dann hat man dann die Chance, auch Leute wie den Professor Pribilla dann zu finden, der dann sagt, ja, das gucke ich mir jetzt mal genauer an, das klingt ja interessant. Wenn Siemens wissen, was Siemens weiß, der Spruch kommt mir auch bekannt vor. Und dadurch war es dann möglich, das weiter voranzutreiben. Und das eine hätte ohne das andere nicht funktioniert. Also für die Management Attention war diese Community notwendig. Aber wenn die Community nicht weiter beachtet worden wäre, auch diese Möglichkeit besteht natürlich, dass die konsequent permanent ignoriert wird, dann kommen die eben über ihre Community-Treffen
verstandet es oder genau, oder bleibt halt Graswurzel.
Ja.
Dann schreibst du in dem Papier, 2012 wurde das Fachzentrum durch eine Umorganisation aufgelöst und dieses Social Collaboration-Thema eingesogen in einer anderen Abteilung. Wie lief das ab? Wie kam es zu der Entscheidung, das aufzulösen?
Ja, das sind dann so Entscheidungen, die jetzt nicht maximal transparent sind. Das ist dann eben das Thema, wir machen jetzt eine Umorganisation und dann werden eben auch bestimmte Themen, die durchaus erfolgreich waren, irgendwie vergessen.
Das heißt, man kommt so unter die Räder.
Genau, man kommt ein bisschen unter die Räder. Man hat es dann wahrscheinlich auch nicht ganz verstanden, weil man hat dann die Abteil, also die Leute, die ja zusammen waren, auf zwei unterschiedliche Abteilungen aufgeteilt und man dachte sicherlich, aha, das sind Leute, die können Plattformen bauen, die passen sehr gut zu einer IT-Plattforms-Truppe. Es kamen dann aber auch andere zu dem Business Analytics und Monitoring, was dann später zu AI sich entwickelt hat. Und komischerweise kamen aber auch die Leute, die am Unternehmensportal gearbeitet haben, dann doch nicht zur ITP, was ja konsequent gewesen. Also es war schon nicht ganz nachvollziehbar, aber trotzdem das Thema Wikisphere hat im Bereich Social Collaboration dann gut weiterleben können. Anfangs hatten wir auch noch das Technoweb mit dabei, was dann, wie gesagt, irgendwann eingestellt wurde. Aber ja, Wissensmanagement war als solches nicht mehr ausgeflaggt. Es gab eben das Thema Social Collaboration, was natürlich sehr gut passt zu Wissensmanagement, aber eben natürlich eine Facette ist von ganz vielen anderen, die man auch in Wissensmanagement betrachten kann. Und so haben wir dann im Bereich Social Collaboration das an Wissensmanagement weiter gemacht, was wir machen konnten. Aber so diese ganzen, ja, das Ganzheitliche, angefangen vom Knowledge Management, Maturity Model, Strategieprozess, Communities of Practice, also diese ganze Palette, die wir ja drauf hatten, konnten wir nicht mehr.
Es ist kein Mandat mehr dafür.
Genau, dann, ne? Wir hatten also kein Mandat. Wir hatten auch die Leute dann irgendwann nicht mehr, um das in der Breite zu bespielen. Wir konnten uns dann erstmal nur auf diese beiden Plattformen oder drei Plattformen, Blogosphere, Wikisphere, Technoweb waren es eine Zeit lang, die drei parallel konzentrieren und genau, haben so.
Ja, und du verlierst, finde ich, die, also jetzt so von, als ich es gelesen habe, du verlierst die Anbindung an das Feld Strategie, da wo du sagst, ihr seid gestartet und die Unternehmensplanung hat sich mit Wissensmanagement beschäftigt, ja. Das ist ja schon selten. Und du verlierst, finde ich, diese Anbindung an die eigentlichen Kernprozesse, in denen Wissen ja aktiv wird oder nutzbar wird. Ne? Du schreibst, glaube ich, auch einen Nebensatz, diese Hoffnung 2015, als das Thema Wissen der Organisation in die ISO 9001 Einzug hält, hat sich bei euch ja auch nicht so als Riesenwelle scheinbar ausgewirkt. Ne? Aber je weiter man sozusagen nur noch in der Toolwelt ist, desto weiter ist man weg von Strategie und Prozesse.
Genau, wir hatten natürlich gehofft, dass es irgendwann wieder zu diesem ganzheitlichen und strategischen Ansatz kommt, weil das war der, mit dem wir angefangen haben. Da waren wir auch mit diesem Innovationsfeldansatz ja an der richtigen Stelle, um den von da aus treiben zu können. Und das ist dann natürlich über diese vielen Umorganisationen dann verloren gegangen und hat dann eben auch an Bedeutung verloren. Das ist natürlich für den, der es macht und schon mal erlebt hat, wie gut es funktionieren kann, dann auch so ein bisschen tragisch.
Absolut.
Aber es ist der Weg, den wir da doch, ja, trotz, sage ich jetzt mal, dieser Umstände sehr erfolgreich noch weitergegangen sind, eigentlich bis heute. Also die Umstände waren jetzt dann ab einer gewissen Zeit von der organisationalen Randbedingungen nicht mehr optimal. Aber so ein bisschen, ja, survival-mäßig, ja, ist es uns gelungen, trotzdem am Ball zu bleiben.
Ja.
Bis heute. Das,
und ihr habt ja, wenn ich so, also von außen beobachte, Technoweb hast du erwähnt, so in dieser Schiene Wissenskommunikation, Communities, kam ja, glaube ich, nach Technoweb dieses Siemens Social Network mit Socialcast und dann irgendwann, ja, durch Abkündigung, glaube ich, diese Schiene Yammer Engage, Office 365 seid ihr mitgegangen, habt euch aber Wikisphere, Confluence, Basis beibehalten. In vielen Organisationen wurde ja oder wird bis heute in Frage gestellt, brauche ich denn neben sowas wie Microsoft 365 Stack überhaupt noch ein Wiki separat? In deinem Artikel habe ich den schönen Satz gefunden für KI, wenn man sowas wie die Wikisphere nicht hätte, müsste man sie spätestens jetzt erfinden. Also ich, ja, sage mal so dieser, man kann jetzt nicht sagen, technologisch ist so wie früher jeder Office auf dem Rechner hatte und that's it. Mit dem Microsoft 365 Stack habe ich alles und ich muss schon im Wissensmanagement daneben auch noch andere Dinge tun.
Ja, ich denke, die Wikisphere ist schon das, was man Corporate Memory nennen könnte. Also diese Funktionalität bildet sie ganz gut ab. Wenn man es Corporate Memory ernst nimmt und wichtig nimmt, dann braucht man eher sowas wie eine Wikisphere und weniger was wie ein Yammer. Yammer ist mehr so kurzlebig, aber ist eben kein langfristiges Gedächtnis. Sachen von einem Jahr finde ich nicht. Ich weiß nicht, ob andere da ähnliche Erfahrungen haben, aber zum Recherchieren von Inhalten schwierig. Aber was so aktuell gerade los ist, dafür ist es ganz nett. Corporate Memory, ja, sollte schon langfristig sein. Da bietet der Wiki-Ansatz, glaube ich, gute Möglichkeiten. Dass alleine der Wiki-Ansatz so lange gehalten hat bei uns, ist wahrscheinlich dann auch wiederum ein Zeichen, dass es einfach ein Werkzeug ist, was die Leute für ihre tägliche Arbeit sehr gut anwenden können und da auch nicht lange nach dem ROI fragen müssen, sondern es machen und sehen, ja, das nützt mir.
Im Jahr 2008, glaube ich, ging es los, oder 17? Also ja, mehr als 15 Jahre auf jeden Fall.
Genau, da haben wir jetzt nie irgendwelches aggressives Marketing betrieben oder die Leute wurden auch nicht verpflichtet, irgendwo das zu nutzen, sondern das wird genutzt, weil es gut ist, es zu benutzen. Von den Leuten wird es freiwillig genutzt. Und so hat sich da natürlich über die Zeit sehr viel an Inhalten angesammelt und es sind ja gepflegte Daten. Dadurch, dass eben auch mehrere Leute Dinge aktuell halten können, ist die Datenqualität in einem Wiki sehr viel höher als in irgendwelchen Dokumentenablagen. Und das ist natürlich das, was wir heute für die Artificial Intelligence brauchen. Wir klagen immer, dass wir KI machen wollen, aber keine Daten haben. Und im nächsten Schritt klagen wir, dass wir KI machen wollen, zwar Daten haben, aber die alle total unsauber sind und deswegen eigentlich auch nicht brauchbar sind. Und in dem Wiki haben wir ja gepflegte Daten, überwiegend aktuell. Und ja, vom Qualitätsanspruch her ist es das, was man für die KI haben will.
Du schreibst, glaube ich, im Artikel auch,
Daten.
Wikis 4 ist für alle les- und schreibbar. Auch das ist ja ein Unterschied zu, wenn ich mal so in die Infrastrukturen schaue, wo alles in einzelne Teams fragmentiert ist und SharePoint-Seiten und OneNotes und jetzt kommen Loops dazu. Also da ist ja so ein Wiki von der Natur, wie du sagst, aktuell ist ein Aspekt, aber auch dieses vernetzt und für alle offen ist ja auch ein wichtiger Aspekt, ne? Dass eine KI überhaupt das als Datengrundlage oder Grounding heranziehen kann, um Antworten zu liefern.
Genau, das ist ein ganz großer Vorteil. In dem Moment, wo man Berechtigungskonzepte hat, ist alles gleich wieder kompliziert. Dann muss ich die bei der Suche berücksichtigen, ich müsste sie bei der KI berücksichtigen, ich kann das bei der KI ja eigentlich gar nicht, weil ich beim Training schon wissen müsste, wer später mal nachfragt.
Ja.
Also da sind konzeptionell dann auch die Möglichkeiten gar nicht mehr gegeben. Aber in dem Moment, wo ich das offen habe, und das war von Anfang an unsere Philosophie, Plattformen für alle zu bauen und gerade Technoweb, Blogos 4 und Wikis 4, eben Social Media, sind von der Idee her von Anfang an offen und für jeden zugänglich gewesen. Jeder konnte seinen Blog führen, jeder kann Wiki-Seiten editieren, jeder konnte seinen Urgent Request absetzen. Also diese Idee hatten wir von Anfang an und ist ja auch eine Grundidee vom Wissensmanagement. Wenn ich alles in Silos abschirme, dann ist halt schwierig in einem Austausch.
Das kann andere nutzen. Ja, gut, dann komme ich jetzt zum Abschluss, zu der Einleitung deines Artikels. Da hast du nämlich wahrscheinlich
das... Muss noch sagen, was das überhaupt für ein Artikel ist.
Da kommen wir nachher auch noch drauf und wo man den dann finden kann. Genau. Du hast zur Einleitung wahrscheinlich die Phrase oder das Meme, was im Wissensmanagement am allerhäufigsten verwendet worden ist, nämlich wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, aufgegriffen. Das wurde ja vielfach adaptiert mit allen möglichen Firmennamen.
Ja.
Ich hatte irgendwann mal versucht zu recherchieren, wo das herkommt, bin da auch auf den Heinrich von Pirer gestoßen, wie du schreibst, hatte dann noch gestern nochmal an Deep Search abgesetzt, da wurde mir gesagt, dass es wohl den Satz, wenn HP wüsste, was HP weiß, wären wir dreimal so produktiv, von dem damaligen CEO Lou Platt. Aber in deinem Artikel steht was drinnen, was zum einen mal noch früher ist und was zum anderen vor allen Dingen eine zweite Fortführung oder eine zweite Hälfte hat, die extrem essentiell ist, aber die ich vorher noch nie gehört hatte. Erzähl mal da ein bisschen zu dem Hintergrund.
Ja, also ich habe da auch recherchiert und bin dann, ich dachte auch zuerst, also in meinem Kopf war auch Heinrich von Pirer, und aber nein, sein Vorgänger, also Karl-Heinz Kaske, der CEO, der vor Heinrich von Pirer Vorstandsvorsitzender war, der hat 1988, so ist es zumindest in diesem Spiegelartikel, den ich recherchiert habe, wiedergegeben, gesagt, wenn Siemens wüsste, was Siemens alles weiß, dann wäre Siemens unschlagbar. Und das war auch in der Zeit, wo Siemens so ein bisschen in der Krise war, nicht ganz klar war, wo es hingehen soll. Und ja, dieses, dann wäre Siemens unschlagbar, das habe ich eben auch nie gehört und sagt aber doch sehr viel darüber aus, warum man überhaupt Wissensmanagement machen sollte. Also offensichtlich geht es um Wettbewerbsfähigkeit, weil das ist ja genau das, was er angesprochen hat. Und schlagbar heißt, man ist im Wettbewerb derjenige, der ganz vorne steht. Und ja, was heute eben auch noch mit hinzukommt, gerne bei dem Thema, ist Resilienz. Also dass man widerstandsfähig ist, jetzt nicht unbedingt der Erste sein muss in seiner Branche, aber eben auch nicht der Erste, der pleite geht. Das wäre dann sozusagen mal aufs andere Ende
geguckt. Das Gegenteil, ja.
Resilienz, also auch wenn man jetzt bisschen weniger vollmundig ist, würde man sagen, ja, Resilienz ist auch schon mal ganz gut als Ziel, wenn ich das erreichen kann. Ich muss jetzt nicht unbedingt immer der Erste vielleicht sein, auch ganz schön, aber wenn ich zumindest nicht derjenige bin, der als Erstes pleite geht, ist auch schon mal gut. Und ja, diese Wettbewerbsfähigkeit, die Resilienz, das sind ja eigentlich Unternehmensziele schlechthin. Also da muss man jetzt irgendwie keinen ROI berechnen, in wie viel Minuten spart ein Mitarbeiter pro Tag, wenn er jetzt dieses und jenes Tool hat, sondern da geht es ja um ganz andere Dinge, eben um strategische, um unternehmensstrategische Ziele. Und deswegen fand ich von Anfang an diesen Ansatz, Wissensmanagement muss man eben in die Unternehmensstrategie hineinziehen und als ein Ziel sehen, was fürs Unternehmen wichtig ist als Ganzes.
Genau, und du hattest irgendwie die interessante Idee da drin, wenn ich das so sehe, dann könnte man ja auch die Eigentümer, die Aktienvertreter und so weiter, die könnten man mal auf den Trichter kommen, das aktiv einzufordern.
Genau, also das war jetzt die Idee, das mal weiterzudenken. Also wenn es um den Erhalt der Firma an sich geht, wer ist da alles so dran interessiert? Und das ist natürlich bei einem börsennotierten, bei einer Aktiengesellschaft gibt's ja eine Eigentümergemeinschaft von Aktionären. Auf der anderen Seite gibt's natürlich auch die Finanzanalysten, die eine ganz herausragende Rolle im Finanzmarkt haben, weil auf die hört man dann und entscheidet, vielleicht zu investieren oder eben auch nicht zu investieren. Also, dass man dann in dieses Spiel sich einschaltet und da dann einen ganz anderen Hebel nochmal hat über den wir, glaube ich, bislang noch wenig gesprochen haben in unseren Wissensmanagement-Treffen. Aber dass da wirklich der Hebel ist, um dieses Thema Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz eines Unternehmens zu platzieren, weil daran ist natürlich der Investor als allererstes interessiert. Der möchte nicht, dass eine Firma dann dahin geht, wie Wirecard oder sonst wie, gibt es ja immer wieder mal Beispiele, wo das ganze Kapital dann verloren ist. Aber es reicht ja auch schon, wenn der Aktienkurs dann mal anstatt hoch runter geht. Da sind dann auch viele schon ganz zerknirscht. Und wenn man dann eben feststellt, ja, Wissensmanagement, das ist sozusagen eure Versicherung, dass es nicht den Bach runtergeht, dann hat natürlich auch der Investor oder der Finanzanalyst ein Interesse, da mal regelmäßig nachzufragen, wie es damit aussieht. Ja. Und dadurch kann auch eine Kontinuität geschaffen werden. Das ist ja das, was wir leider dann verloren haben. Wir hatten verschiedene Wellen, aber so eine richtige Kontinuität hatten wir letztlich nicht. Aber wenn jedes Jahr nachgefragt wird, dann ist diese Kontinuität erreichbar.
Jetzt hast du 30 Jahre Wissensmanagement hinter dir. Was würdest du denn Leuten wie mir, die noch ein Jährchen oder einige Jährchen in dem Thema aktiv sein werden oder auch Leuten, die jetzt einsteigen und 30 Jahre vor sich haben, was würdest du denen auf den Weg geben wollen? Was ist zu erforschen? Was ist zu tun? Wie würdest du die nächsten 30 Jahre wünschen, als jemand, der doch sehr eng mit der Disziplin verbunden ist?
Ja, ich denke mal, mein Ansatz war immer, die aktuelle Technologie für das Thema Wissensmanagement zu nutzen, aber auch das Wissensmanagement-Thema zu verstehen, so wie es seit vielleicht 2000 Jahren oder so verstanden wird, also auch als ein Thema, was generell mit sozialen Austausch mit dem Menschen zu tun hat, der danach strebt, irgendwie bessere Lebensverhältnisse sich zu erarbeiten. Und für mich war Technologie immer da ein ausschlaggebender Hebel, Verbesserungen machen zu können und eben auch die neuen Technologien, deswegen Innovationsmanagement. Und die aktuelle neue Technologie ist ja ganz klar KI, also auch im Moment ist natürlich das Thema Wissensmanagement am ehesten mit dem Thema KI zusammenzuspielen. Und bei uns kommt dann eben so Dinge wie die Wikisphere und diese Retrieval Augmented Generation Bots zusammen. Das ist ja eine Kombination, die durchaus Wissensmanagement dann nochmal anders erlebbar macht als mit der klassischen Enterprise-Suchmaschine. Und der Tipp ist, diese neuen Technologien zu umarmen und zu schauen, was ist jetzt da das Besondere, was ich nutzen kann, um bei diesem Gesamt historisch, philosophisch breiten Thema Wissensmanagement einen Aspekt nochmal besonders zum Glänzen zu bringen oder zu verbessern, besser als es bisher überhaupt möglich war. Und den dann hartnäckig zu verfolgen, auch wenn gerade mal eine Welle zu Ende geht oder so, beim Thema dabei bleiben. Wie gesagt, bei mir waren es dann 30 Jahre. Man kann es schaffen. Ich bin das Beispiel dafür, dass man es schaffen kann, so lange an einem Thema durchzuhalten und immer wieder neue Aspekte zu finden.
Dadurch auch diese Wellen zu reiten, finde ich. Ne? Also so zu erkennen, was sind Technologien, die dann länger tragen. Also vielleicht nicht Kondratjew-Zyklus lang, aber es gibt ja durchaus auch Technologien wie jetzt, weiß nicht, VR, AR war mal eine Zeit so ein Hype im Wissensmanagement. Jetzt weiß man nicht, ist die Zeit noch nicht gekommen. Aber du würdest schon auch einschätzen, mit KI ist was, was uns jetzt wahrscheinlich durch die nächste Dekade tragen wird im Wissensmanagement.
Wie lange es jetzt genau ist, weiß ich nicht. Aber ich kann sagen, im Moment trägt es ja. Also sollte man es auf jeden Fall nutzen, solange es funktioniert. Und wie genau die Entwicklung da noch weitergeht, weiß kein Mensch. Aber ich würde schon drauf setzen, dass es noch, ob es 10 Jahre sind, ja, warum? Setzen wir mal drauf, es dauert noch 10 Jahre.
5 bis 10, sagen wir mal.
Genau, 5 bis 10. Ja, da kann man schon eine Menge machen in der Zeit. Also da würde ich auf jeden Fall diese Welle mitnehmen und schauen, Wissensmanagement mit KI zu verbinden. Das lohnt sich.
Als letzten Buchtipp vielleicht, du hast uns ja freundlicherweise zu deinem Ruhestand deinen KM-Buchbestand vermacht.
Ja.
Den werden wir bei uns in der Akademie in die Bibliothek einsortieren. Wenn jetzt jemand neu einsteigt, hast du so 1, 2, 3 Tipps, wo man sagt, das sind so die Bücher, die dich geprägt haben oder wo man die einen so auf die richtige Spur setzen im Wissensmanagement? Weil es gibt ja wahnsinnig viel. Das sind jetzt knapp 40 Bücher und wenn man Amazon durchsucht, gibt es ja noch viel mehr und Blogs und Videos, aber gibt so die Bibel oder Bücher, die bei dir Schlüsselmomente erzeugt haben?
Dann würde ich natürlich auf die Klassiker zurückgehen. Also für mich waren das sicherlich neben dem Nonaka und dem Probst dann auch dieses Knowledge Flow Management Buch Wissen gewinnt, was ich sehr spannend fand. Und Klassiker Peter Drucker, Postkapitalistische Gesellschaft, noch früher, kann ich auch jedem empfehlen. Fand ich auch sehr spannend, dass der schon sehr früh viele gescheite Gedanken sich über das Thema Wissensgesellschaft, Wissensarbeiter gemacht hat. Aber jetzt aktuell im Jahre 2024, 25 rausgekommen, könnte ich jetzt gar keinen Tipp geben. Also ich würde die Klassiker empfehlen.
Das ist eigentlich auch spannend, das Wissensmanagement an sich. Also viele Sachen sind so evergreen. Du hast vorhin Community Management erwähnt. Das kommt ja alles aus späten 90er Jahren oder vielleicht sogar noch früher. Und man tut sich schwer, dass so richtig so grundlegend Dinge neu rauskommen, die so Paradigmenwechsel sind. Auf diesem Technologielayer natürlich ganz viel, aber zu Wissensmanagement-Kernthemen würde ich auch so sehen. Das ist eigentlich einigermaßen überschaubar.
Ja, und es ist auch ganz gut, dass man immer mal wieder an die Wurzeln geht, sonst kriegt man ja selber vorgeworfen, man würde das Rad neu erfinden und dann stand es irgendwie schon 1993 im Peter Drucker irgendwie drin. Also da ist auch gut, mal zu schauen, wo kommt das Thema her? Was wurde alles schon gedacht und behauptet und muss nicht neu erfunden werden, sondern kann man halt als gegeben nehmen und darauf aufbauen.
Da hat mir neulich jemand einen super spannenden Prompt mal gezeigt. Und zwar hat er diese Klassikerwerke, die du gerade genannt hast, in ChatGPT und hat dem Bot gesagt, stell dir mal vor, wir sind im Jahr sowieso. Wie würdest du Communities umsetzen und dann gesagt, stell dir vor, wir sind jetzt 2025 und wir haben KI und so, wie könnte man dann zum Beispiel Community Management machen? Also auch um so diese Evergreen-Themen entlang von so technologischen Trends nicht neu zu erfinden, aber neu zu interpretieren oder mit den neuen Möglichkeiten zu interpretieren. Das ist was mit KI als Technologie auch sehr gut möglich wird.
Ja, also das, denke ich, ist ein Ansatz. Leute, die heute erst anfangen sollten, sollten auf der einen Seite eben das Thema KI als die neue Technologie hernehmen, aber dann schauen, wo kommt das Wissensmanagement her und da durchaus mal ein paar Klassiker lesen und
Tradition,
das große Ganze verstehen.
Tradition und Innovation.
Ja.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir an deinem allerletzten Arbeitstag heute die Zeit genommen hast.
War mir ein Vergnügen.
Vielen herzlichen Dank. Bestimmt wollen jetzt viele Kollegen noch was von dir. Das heißt, wir schließen, wir packen all die Links in die Shownotes und ich wünsche dir noch ganz viel Freude bei allem, was du jetzt da noch vorhast.
Ja, ganz herzlichen Dank und schön, dass wir es zusammen machen konnten.
Mach's gut.
Ciao.